Hallo und herzlich willkommen zu Folge 54 des Podcasts Berufsjugendlich.
Wir sind Jendrik Peters und Anna Grebe und wir berichten alle zwei Wochen über das, was jugendpolitisch in Deutschland los ist und wie man eine starke Verbündete oder ein starker Verbündeter für die Interessen von Kindern und Jugendlichen werden kann.
In unserer heutigen Folge werfen wir einen Blick darauf, was Wirtschaft aus Sicht junger Menschen eigentlich bedeutet, warum sich junge Menschen mehr Mitsprache wünschen und wie ihre Perspektiven die wirtschaftspolitische Debatte verändern könnten. Jendrik, sag mal, wir haben uns jetzt zwei Wochen nicht gesprochen und natürlich, es war wieder total viel los. Was ist denn dein jugendpolitisches Highlight, seit die letzte Folge Berufsjugendlich erschienen ist?
Ich kann mich gar nicht auf eins einigen, deswegen würde ich sagen, ich habe unglaublich viele Menschen getroffen in den letzten Tagen. Es waren sehr viele Events, wo es sehr viel um Socializing ging, viel um Netzwerken. Wir haben eine jugendpolitische Strategie nochmal für den CVM-Gesamtverband angedacht, auch Umgang mit Extremismus und Populismus. Es war ein Jüngergipfel da mit 250 Hauptamtlichen, wo wir über Zukunft Jugendarbeit nachgedacht haben. Es waren einfach viele Menschen, die ich getroffen habe, viele gute Gespräche, deswegen habe ich eigentlich gerade ganz viel Energie aus den letzten zwei Wochen mitgenommen, auch wenn man natürlich immer mal wieder den Akku aufladen muss. Wie war es bei dir?
Ich lade gerade den Akku auf. Wer mich kennt, weiß, ich liebe Film, ich liebe Kino. Es findet gerade die 76. Berlinale statt. Und wir nehmen hier an einem Sonntagnachmittag auf, wo ich so zwischen Filmen mal kurz wieder zurück bin an den Schreibtisch, um hier diese Folge aufzunehmen. Ich würde sagen, für mich ist die Berlinale auch deshalb ein jugendpolitisches Highlight, weil ich mich in erster Linie auf Kinder- und Jugendfilme fokussiere, nämlich da gibt es eine eigene Sektion bei der Berlinale, das ist die Sektion Generation und da gibt es wahnsinnig schöne Filme für Kinder und Jugendliche aus aller Welt. Ich habe gestern zwei brasilianische Kinder- und Jugendfilme gesehen, die mich völlig umgehauen haben, die so ganz neu auch Kindheit und Jugend erzählen. Das finde ich grandios, damit es eben nicht immer um die großen Mainstreaming-Fragen geht und die Perspektiven, die irgendwie jeder kennt und jeder schon mal gesehen hat. Und ich finde, die Section Generation bei der Berlinale zeigt auch, wie man Kinder und Jugendliche einbinden kann. Also es gibt Jugendjuries, es gibt ganz viele Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche mitzumachen. Ich habe jetzt für Montag, Dienstag, Mittwoch jeweils auch Vormittagstickets, wo Schulklassen dabei sind, wo dann aber auch die Casts, die SchauspielerInnen, die RegisseurInnen kommen, mit SchülerInnen, mit Kindern und Jugendlichen ins Gespräch kommen. Und das zeigt, es ist möglich, auch Filmpolitik oder Kinopolitik als Jugendpolitik zu denken. Und ich habe noch ein paar steile Tage und eine längere Liste von Filmen vor mir und freue mich einfach riesig drauf.
Die derzeitige Bundesregierung ist ja mit dem Ziel angetreten, unter anderem die Wirtschaft in Deutschland wieder in Schwung zu bringen. Denn wir wissen ja, die Finanzkrise, der Klimawandel, mangelnde Investitionen in Energie, Infrastruktur und Industrie, geopolitische Spannungen, unzuverlässige Handelspartner wie die USA, die stellen ja das bisherige Finanz- und Wirtschaftssystem auf den Kopf zu stellen, zumindest scheint es so. Und nicht zuletzt bedrohen dann auch noch rechtsextreme Kräfte in Deutschland unsere demokratische Stabilität. Und dann gibt es den Dauerstreit, der irgendwie gleichzeitig in Deutschland dabei ist, zu Themen wie Rente und Sozialleistungen. WirtschaftsvertreterInnen beklagen die Überregulierung des Marktes. Da werden größere Investitionen gefordert in die Digitalisierung. Und dann gibt es dann natürlich noch den Dauerbrenner des Kanzlers, dass die Deutschen einfach wieder mehr leisten müssen, um die eben genannte Wirtschaft anzukurbeln.
An alle, die sich jetzt wundern, ihr seid immer noch im Podcast Berufsjugendlich. Das ist hier jetzt kein Wirtschaftspodcast. Aber wir müssen uns hier trotzdem auch fragen, wie blicken junge Menschen auf das derzeitige wirtschaftliche System? Wie schätzen junge Menschen ihre Zukunft ein? Wie blicken sie auf Themen wie Rente, soziale Sicherung, auf Gerechtigkeitsfragen im Endeffekt? Und dazu hat die Bertelsmann Stiftung den Young Economy Tracker herausgegeben. Ich frage mich immer, wie das auf Deutsch geheißen hätte. Hätte junge Wirtschaftskompass irgendwie sowas? Und der Young Economy Tracker ist eine Studie, die an die Lebenswirklichkeiten junger Menschen zwischen 16 und 25 Jahren anknüpft und eben genau da tiefer reingeht, drauf blickt, was man, ich würde sagen, wir lesen ja beide viele Jugendstudien, man sieht es manchmal so am Rande von Jugendstudien wie bei Shell oder der Trendstudie Jugend in Deutschland, da geht es mal so um wirtschaftliche Aspekte oder finanzielle Aspekte ganz am Rande, aber der Young Economy Tracker fokussiert sich darauf, weil genau, Wirtschafts- und Finanzthemen spielen eine Rolle im Leben von Kindern und Jugendlichen. Und es sind eben nicht nur Randthemen in der Lebensphase. Wir haben dazu mit Professor Dr. Carmela Aprea gesprochen, mit Fabian Ernstberger und mit Paul Marr. Professor Aprea ist Inhaberin des Lehrstuhls für Wirtschaftspädagogik an der Universität Mannheim sowie Direktorin des Mannheim Institute for Financial Education. Fabian und Paul sind Teil eines 15-köpfigen jungen Begleitgremiums zur Studie, dem Young Economy Team. Und die haben mit ihren KollegInnen dafür gesorgt, dass immer wieder die Perspektiven junger Menschen in den Vordergrund rücken. Und da sind wir wieder, was ich gerade zur Berlinale gesagt habe, ne? Durch Partizipation werden auch Studien besser. Und Carmela Aprea erzählt uns auch gleich, wie sie an dieses Thema gekommen ist. Herzlich willkommen hier im Podcast Berufsjugendlich.
Hallo.
Hallo, wir freuen uns hier zu sein.
Hi Anna.
Meine erste Frage geht an Paul und Fabian. Wir hören gerade verstärkt in der Politik und in den Medien, dass es der Wirtschaft schlecht gehe und ich will das auch gar nicht ironisieren und dass man die Wirtschaft ankurbeln müsse. Woran denken junge Menschen, wenn sie Wirtschaft hören?
Naja, also wenn junge Menschen Wirtschaft hören, dann denken sie, glaube ich, vor allem erstaunlich wenig an Wachstum und an Börse und an abstrakte Konjunkturdaten, sondern vor allem um ihre eigene Lebenswelt. Sag mal, die Frage, mit welchen jungen Menschen man spricht. Ist er 14 oder 15 Jahre alt oder auch schon 18, gerade auf dem Weg ins Berufsleben und in der Ausbildung, Studium? Das sind ganz verschiedene Bedingungen, die beachtet werden müssen. Aber was alle eint, sie interessieren sich für junge Menschen interessiert sich für Wirtschaft. Das hat man auch schon 2024 herausgefunden. Auch da hat schon die Bertelsmann eine Studie herausgegeben. Und die nennt sich Wirtschaftspolitische Interessen junger Menschen in Deutschland. Und da hat man auch schon herausgefunden, mehr als 50% der befragten jungen Menschen interessieren sich für Wirtschaft. Aber sie nehmen es oft als sehr abstrakt wahr und auch nicht immer als einfach. Und ich glaube, da gibt es einiges zu tun. Und wir haben es versucht, das umzusetzen.
Ja, ich würde da Paul definitiv zustimmen. Ich glaube, das ist von der erste Mietvertrag, das erste eigene Konto. Was mache ich mit meinem ersten eigenen Gehalt? Warum ist Rentenvorsorge wichtig? Auch wenn ich erst mit 16 in die Ausbildung starte. Also die Themen sind schon die, die ganz nah dran sind und eher jetzt wenig beim Wirtschaftsboss, was da oben passiert, sage ich jetzt mal.
Frau Professor Aprea, Sie haben im Auftrag der Bertelsmann Stiftung den Young Economy Tracker verfasst. Was hat Sie an diesem Thema angesprochen und was genau war das Ziel der Studie?
Ja, ich bin ja Professorin für Wirtschaftspädagogik und beschäftige mich schon sehr lange mit Wirtschafts- und Finanzbildung und dementsprechend liegen mir diese Themen natürlich ganz, ganz besonders am Herzen, weil ich denke, dass Wirtschaft so ein wichtiger Bereich ist, in dem sich alle beteiligen sollen und in dem alle das Recht haben müssen, mitzureden, aber auch sich Kenntnisse und Fähigkeiten anzueignen, weil sie einfach unser Leben dermaßen bestimmt. Ich habe mich sehr gefreut, dass die Bertelsmann Stiftung auf mich zugekommen ist mit dem Young Economy Tracker, weil ich denke, der Young Economy Tracker füllt eine Lücke, die wir bei anderen Jugendstudien eben so nicht haben. Es gibt ja eine ganze Reihe von Jugendstudien, die auch die Lebenswirklichkeiten von jungen Menschen super abbilden, aber halt nicht ein Deep Dive sozusagen in die wirtschaftliche Situation und in die wirtschaftsbezogenen Einstellungen von jungen Menschen macht. Und das war sozusagen eine Lücke, die wir hier adressiert haben und die mir natürlich ganz besonders wichtig war, weil ich denke, junge Menschen haben ein Recht darauf, hier auch gehört zu werden. Sie haben aber gleichzeitig die schlechteren Karten momentan, weil sie einfach weniger sind und auch ihre Eltern schon weniger sind, sozusagen jetzt zahlenmäßig. Und das bedeutet, dass ihre Stimme droht, unterzugehen. Und hier einen Beitrag zu leisten, sozusagen diese Stimme mit hörbar, mit sichtbar zu machen, mit durch den Young Economy Tracker, das war mir ein ganz besonderes Anliegen.
Dann gehen wir hier doch mal direkt rein in die Studie. Junge Menschen, 95%, wollen eine Wirtschaft, in der das Leistungsprinzip gilt, aber eben auch sozialstaatliche Prinzipien gelten und dass Menschen, die Hilfe brauchen, auch die notwendige Unterstützung erhalten. Sie wünschen sich mehr Investitionen in die Bildung und ins Gesundheitssystem. Sie sehen aber auch die großen Herausforderungen, vor denen die soziale Marktwirtschaft steht. Und Sie haben es gerade selber gesagt, junge Menschen wollen beteiligt werden an wirtschaftsbezogenen Entscheidungen, die sie, ihre Lebenswelt, ihre Lebensrealität betreffen. Wenn Sie als Studienautorin unseren HörerInnen nun drei überraschende Erkenntnisse mitgeben wollen würden. Ich bin mir sicher, es sind viel mehr. Wir beschränken uns jetzt hier mal auf drei. Welche Erkenntnisse sind das für Sie?
Ja, sehr gerne. Also wie gesagt, es gibt sicherlich noch mehr, aber drei, die mich vielleicht jetzt gar nicht überrascht, ist möglicherweise das falsche Wort, aber ganz besonders gefreut haben, weil die Studie doch auch demonstriert, wie klarsichtig und wie reflektiert junge Menschen auch bei Wirtschaft sind. Ne? Also das ist eben, man denkt häufig so, das ist so abstrakt, aber junge Menschen nehmen das wahr. Sie nehmen wahr, was in der Wirtschaft passiert. Sie nehmen die Rahmenbedingungen wahr, sie nehmen die geopolitische Lage wahr. Sie nehmen zunehmende Ungleichheit in den Lebensverhältnissen wahr. Also diese Wahrnehmungen sind da, aber die sind gleichzeitig reflektiert. Also es ist nicht so, dass wir jetzt sagen könnten, junge Menschen wären jetzt irgendwie politisch total ideologisiert, sondern ich habe den Eindruck, dass es eine ganz reflektierte, besonnene Generation ist, die wirklich ja, mit viel Pragmatismus, gesundem Pragmatismus, positivem Pragmatismus auf diese Situation schaut, aber gleichzeitig natürlich auch Sorgen hat, wie wir alle, aber vielleicht, wenn man eben viele Lebensjahre vor sich hat, natürlich verständlicherweise noch viel stärker ausgeprägt. Also das ist etwas, die Klarsichtigkeit und Reflektiertheit ist etwas, was also überrascht, hört sich jetzt so komisch an, als würde ich das jetzt jungen Menschen nicht zutrauen, sondern es freut mich, das in den Daten einfach wiederzufinden. Was mich ebenso freut, ist, dass wir in den Daten keinen Generationenkonflikt auf breiter Front finden. Das ist auch etwas, was mich insofern nicht überrascht, weil wir das in anderen Studien auch nicht finden. Ich habe zum Beispiel Studien zur Altersvorsorge gemacht, ich habe Studien zur Arbeitseinstellung gemacht und ich habe Studien rezipiert zu all diesen Dingen. Wir finden in wissenschaftlich belastbaren Studien eigentlich in den allerseltensten Fällen sowas, was man einen Generationenkonflikt oder gar einen Generationenkrieg nennen würde. Das sozusagen in der Datenlage auch zu sehen, dass es das nicht gibt, sondern dass es eben auch ein hohes Maß an Solidarität, jetzt in dem Fall der jüngeren Generation oder Generationen, die wir hier untersucht haben, aber eben entsprechende Studien, die sich auch mit älteren Generationen beschäftigen, bilden ganz ähnliche Dinge ab. Und das ist ja eine wunderbare Grundlage dafür, dass wir in den Dialog treten können, weil die Positionen sind ja keine konfliktären, sondern Positionen, die auch es ermöglichen, gemeinsam an den Problemen zu arbeiten. Und ich finde, das ist eine hervorragende Voraussetzung. Wir hören so viele negative Nachrichten und das ist aus meiner Sicht eine der tollen positiven Nachrichten, die auch in diesen Daten stecken. Also insofern überrascht im positiven Sinne und ganz besonders gefreut. Was mich auch überrascht und gefreut hat, ist die Rolle, die junge Menschen bei der Lösung von wirtschaftspolitischen Herausforderungen sowohl der Europäischen Union als auch der Wissenschaft zutrauen. Weil man ja doch aller Orten und gerade im europäischen Kontext sehr viel von Europamüdigkeit hört. Ich denke, das ist keine gute Idee in der aktuellen geopolitischen Lage. Ich glaube, wir müssen Europa leben und irgendwie mit diesem Konstrukt leben, bestmöglich leben. Wissenschaft ist eine, also sage ich natürlich als Universitätsprofessorin, Wissenschaft ist ein Hebel und wir sehen, was passiert, wenn wir eben die Faktenbasierung verlassen und uns auf irgendwelche alternativen Fakten oder Glaubenssätze verlassen. Das wird sicherlich kein guter Weg sein. Und da freut es mich, dass absolut mehrheitlich junge Menschen sowohl auf den europäischen Zusammenhalt als auch auf Wissenschaft und Technologie setzen. Und aber auch den Unternehmen eine wichtige Rolle zuspielen oder angedeihen lassen, weil sie sehen auch Unternehmen in der Verantwortung. Und das finde ich eine ganz interessante Konstellation, die, glaube ich, auch nochmal jenseits von Politik auch wichtige Dialogformate öffnet, auch mit Unternehmen in den Austausch zu kommen und hier auch gegenseitige Erwartungshaltung. Also Unternehmen sind sozusagen aus Sicht von jungen Menschen nicht nur in Anführungsstrichen nur Arbeitgeber, sondern auch politisch verantwortliche, wirtschaftspolitisch verantwortliche Akteure. Das wird meiner Meinung nach sehr selten im aktuellen politischen Diskurs und auch im Unternehmenskontext gesehen.
Ich finde es total interessant, weil ich denke an die Studie der Allianz Foundation, die haben wir in der letzten Folge vorgestellt, so ein bisschen. Und da lässt sich auch gut rauslesen, wiefern oder welche Art von Zukunft junge Menschen, junge Erwachsene und auch Erwachsene, es geht ja, glaube ich, bis 35 in der Forschung, wie die sich eine gute Zukunft vorstellen. Und ich finde das sehr, sehr interessant, weil man diese beiden Studien jetzt, den Young Economy Tracker und das, was die Allianz Foundation gemacht hat, gut zusammenlesen kann. Mhm. Einerseits mit Bezug auf Europa, andererseits auch mit der Frage, Welche Aufgaben denkt man dem Staat zu und welche Aufgaben denkt man der Privatwirtschaft zu? Ich meine, Sie haben das auch so, Sie haben auch immer wieder auf Wählerinnengruppen geguckt innerhalb des Trackers, aber da nochmal weiter drauf zu schauen, weil es geht ja auch um Fragen, inwiefern daraus auch, sagen wir mal, libertäre Einstellungen entstehen. Also das ist, glaube ich, das Spannende daran weiterzudenken, ohne da jetzt zu weit in die Tiefe zu gehen. Das ist ja auch Hausaufgabe, die ich mir gemacht habe, diese beiden Studien auf jeden Fall mal zusammenzulesen.
Ja, sehr spannend.
Ja, das ist richtig gut. Also es gibt viele Jugendstudien, ich kritisiere das regelmäßig im Podcast, aber wir können auch nicht drüber sprechen. Ja. Darum ist es so gut, dass Sie heute hier sind und uns da diese Einblicke geben, weil es ja schon auch, es passt gut zu dem, was wir sonst machen. Und jetzt ist es nicht nur so, dass Sie als erwachsene Person an dieser Studie mitgewirkt haben, sondern es gab auch ein Begleitgremium zur Studie, nämlich das Young Economy Team. Und Paul und Fabian, ihr wart ja dabei, dass als 2 von 15 jungen Menschen zwischen 16 und 25 und ihr habt die Forschung und die Erstellung der Studie begleitet. Jetzt gebe ich auch selbst offen zu, Wirtschaft ist jetzt nicht so oft der Bereich, für den Politik jungen Menschen eine Bewertungskompetenz oder auch eine Beteiligungskompetenz zuschreibt. Eher, das sind dann so die softeren Dinge, Verzeihung, weil man kann doch Wirtschaft den Profis überlassen. Welche Themen waren für euch im Team besonders wichtig und warum?
Für die Arbeit bei uns im Team war besonders zentral, dass wir so unterschiedlich auch waren. Und das hat auch die Diskussion auch so spannend für uns auch immer gemacht. Das heißt, wir hatten junge Gründerinnen und Gründer im Team, Menschen in Ausbildung, Studierende, junge Berufstätige, Menschen aus dem ländlichen Raum, Menschen mit Fluchterfahrung, Engagierte aus der Finanzbildungsarbeit, unterschiedliche Bildungswege, unterschiedliche ökonomische Ausgangslagen. Und ich glaube, das hat das Thema auch so spannend gemacht. Das hat nämlich einfach dafür gesorgt, dass Wirtschaft irgendwie nie bei uns so als abstrakt geblieben ist. Für jemanden, der gegründet hat, stellt sich die Frage nach Regulierung oder vielleicht auch nach wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen ganz anders als für jemanden, der in einer Ausbildung ist. Da ist eher die Frage nach fairer Vergütung oder auch einer Arbeitsplatzsicherheit. Und ich komme selber aus dem ländlich geprägten Raum. Bei mir war eher die Frage auch nach Infrastruktur, Mobilität und auch strukturelle Nachteile. Und ganz spannend fand ich auch, wir hatten verschiedene Menschen da auch mit Fluchterfahrung. Und das verbindet natürlich auch nochmal wirtschaftliche Integration mit gesellschaftlicher Anerkennung und auch Teilhabe. Und darum ging es ja auch. Junge Menschen wollen teilhaben, auch bei dem Thema Wirtschaft. Und ich finde, diese Perspektivenvielfalt hat eins vor allem ganz deutlich gemacht. Wir haben Meinungen zu Wirtschaft. Und Frau Apreha hat es eben schon gesagt, wir müssen aufpassen, dass unsere Stimmen nicht untergehen. Und es hat sich auch immer wieder gezeigt, bei allen Unterschieden, die uns auch ausgemacht haben, auch politische Differenzen, es gab irgendwie auch immer Grundüberzeugung. Und das war Generationsgerechtigkeit. Und Frau Apreha hat es eben schon gesagt, auch wir haben es nicht immer unbedingt als Kampf der Generation wahrgenommen, sondern eher als gemeinsame Aufgabe verstanden. Wir haben ganz klar formuliert, wir wollen Verantwortung übernehmen und das vor allem auch langfristig und weniger um kurzfristige, ja, Sachen, die umgesetzt werden, sondern wir wollen gemeinsam gestalten und nicht erst in Zukunft, sondern bereits jetzt schon. Und gerade bei der Altersvorsorge oder bei der Staatsverschuldung geht es nicht unbedingt auch um Pro- und Kontrahaltung, sondern auch um die Frage, ob diese Entscheidungen auch intergenerationell fair sind. Und vielleicht noch am Schluss, für uns war vielleicht auch das Wichtigste, wir wollten zeigen, dass junge Menschen sehr wohl über wirtschaftspolitische Fragen sprechen können. Und dafür ist vor allem eins wichtig, ein Raum, wo wir das machen können, wo wir auch nicht kritisiert werden, sondern auch erstmal diskutieren können, fair miteinander diskutieren. Und bei den Treffen bei uns wurde das immer ganz klar, wir haben ordentlich miteinander diskutiert und das hat auch ordentlich Spaß gemacht.
Ja, es braucht genau diese Räume in der Bildung zum Beispiel, um auch komplexe Sachlagen besprechbar zu machen. 90% der Befragten im Young Economy Tracker wünschen sich mehr wirtschaftliche oder finanzielle Bildung, zum Beispiel an Schule. Also Schule ist dann natürlich immer der erste Ort, an den man denkt. Paul und Fabian, ihr setzt euch beide für dieses Thema auch schon sehr lange ein. Was genau wollen denn junge Menschen wissen und warum? Und wie könnte aus eurer Sicht eine gelingende wirtschaftliche Bildung aussehen, abseits von 45 Minuten Schulstunde? Vorne erzählt jemand irgendetwas zum Thema Wirtschaft oder Finanzen.
Ja, ich glaube, was junge Menschen interessiert, ist vielfältig. Wir haben sowohl den Blick aufs große Ganze, was hat jetzt Bildungspolitik und der Bundeshaushalt mit meinem persönlichen Leben zu tun, aber natürlich auch am relevantesten ist, was passiert im Alltag der jungen Menschen. Also ich habe es beim Eingangsstatement schon ein bisschen gesagt, so wie bekomme ich ein Girokonto? Wie entscheide ich, wo ich mein Geld anlege, das ich bekomme? Wie spielen Steuern in meinem Leben eine Rolle? Die Rentendebatte, kriegt jeder junge Mensch mit, was muss ich schon als junger Mensch für die Rente tun oder kann ich da überhaupt schon irgendwas tun? Also alle Fragen, die irgendwie super nah am Alltag dran sind, sind da relevant und werden von der Schule aktuell, ja, das kennen wir alle, ja, kaum aufgegriffen. Und natürlich Schule ist für uns auch da der Anker gewesen, zu sagen, hey, wie soll das strukturell passieren? Und da ist Schule natürlich dann sehr schnell herauskristallisiert worden. Und da gibt es für mich auch ganz klare Gelingensbedingungen. Also ich fände es ganz schlimm, 45 Minuten einen Lehrer dastehen zu haben, der sich das Thema angelesen hat und es dann irgendwie rüberbringen muss, weil er es muss. Ich finde es richtig cool, da Praxispartner dabei zu haben. Also ich bin gelernter Bankkaufmann und mache das jetzt auch freiberuflich. Und wenn man da sich Praxispartner ranholt, die kosten- und werbeneutral berichten, das ist ganz wichtig, weil Wirtschaft versucht natürlich auch oft, die Schule als Werbefläche zu nutzen. Gibt es auch ganz tolle, ganz viele Projekte, die ich nicht so toll finde. Das heißt, da muss man dann gucken. Aber es gibt auf jeden Fall ganz viele tolle Praxispartner, die gerne an die Schule gehen, für die es eher eine Hürde ist, da reinzukommen. Das heißt, wenn es hier Lehrkräfte hören, googelt doch einfach mal auf der Plattform eures Vertrauens nach tollen Anbietern, NGOs, die das kostenfrei anbieten. Da gibt es ganz viele und ich meine, es ist ja auch toll für Schüler, mal 90 Minuten keinen Lehrer vorne stehen zu haben, sondern meistens eher eine jüngere Person und die dann auch keinen Frontalunterricht macht, sondern die jungen Leute auch einfach mal fragt, was sie interessiert zum Thema Wirtschaft oder Finanzen und eben den Workshop dann da damit gestaltet oder darüber.
Im Zweifelsfall gilt es auch für alle Fächer und Themen, weil den Ausfall von Schulstunden gibt es, glaube ich, in allen Bereichen. Da kann man das auch gut damit füllen. Wir können auch gerne noch mal was in die Shownotes packen. Ihr, liebe HörerInnen, findet natürlich auch den Young Economy Tracker in den Shownotes. Ich habe eine Frage am Schluss für alle. Am Ende der Studie steht, und es könnte ein Satz aus meinem Munde sein, Wirtschaftspolitik ist Jugendpolitik. Und darum schauen wir doch mal auf das, was die Studie auch nach außen tragen soll, welche Wirkung und Wirksamkeit sie entfalten soll. Auf welchen Aspekt aus der Studie sollen denn politische EntscheiderInnen künftig ganz besonders ihren Fokus legen und warum? Gerne konkret. Frau Priam.
Ja, ich weiß, wir sollen es kurz halten, aber es sind eigentlich drei Aspekte, die mir sehr, sehr am Herzen liegen. Deshalb kurz, aber dafür drei. Also ich finde nochmal wichtig, das klang auch an, dass wir es mit einer Diversität von jungen Menschen zu tun haben und dass wir nicht stigmatisieren sollten und sagen, die jungen Menschen und die alten Menschen. Die jungen Menschen unterscheiden sich in ihren Lebenswirklichkeiten genauso wie alle anderen Generationen auch. Also das heißt, wir brauchen hier eine Zielgruppeneignung und wir müssen hier in Rechnung stellen, dass wir unterschiedliche Lagen haben. Wirtschafts- und Finanzbildung haben wir angesprochen. Wir sehen, junge Menschen interessieren sich sehr dafür, aber und wissen auch viel, aber eben nicht alle. Und wir sollten allen die Möglichkeit bieten, neutrale, sachlich richtige, didaktisch interessante und gute Wirtschafts- und Finanzbildung zu bekommen und vor allem das Interesse daran zu wecken, weil das ist tatsächlich die halbe Miete zu lernen. Und als letzten Punkt, ja, nicht immer über die jungen Menschen reden, sondern mit den jungen Menschen reden, das ist so wichtig.
Ja, ich finde die zwei Punkte tatsächlich vollkommen richtig, was auf meinem Zettel gestanden wäre. Es gibt nicht die Jugend und junge Menschen haben eine eigene Lebensrealität, die Erfahrungen können sie einbringen. Also eigentlich sehr genau das, was Sie gerade eben gesagt haben. Und mir wäre es wichtig, einfach mal zuhören. Also ich glaube, zuhören ist so das Wichtigste, gerade bei dem Thema. Es passiert einfach nicht. Und dennoch, jetzt bemühe ich diesen Satz, die jungen Menschen sind die Zukunft, das sind auch die Führungskräfte der Zukunft. Ja, platter Satz, mag den eigentlich auch nicht, aber es stimmt ja dann doch irgendwie. Ja, Wirtschaft ist abhängig von jungen Menschen, gerade in Zeiten des Fachkräftemangels. Also soll Wirtschaft oder die Firmen, die dahinter stecken, sich doch auch bitte mal damit beschäftigen, wie sie junge Menschen erreichen. Das wäre mir so das größte Anliegen, weil es ist in ihren eigenen Urinteresse.
Du hattest auch so ein bisschen gemeint, was politische EntscheiderInnen besonders beachten sollten. Ich fand ein bisschen krass auch mit der Studie, dass, das hat man aber auch schon verschieden gehört, dass junge Menschen vor allem positiv über ihr eigenes persönliches Leben denken, aber sich große Sorgen vor allem über ihr Geschäft oder das gesellschaftliche System, in dem wir leben, machen. Und ich finde, das ist ein Signal und darauf müssen wir mehr achten und darauf eingehen. Und ich finde auch irgendwie so einen ambivalenten Zukunftsblick ein bisschen kritisch. Denn eine knappe Mehrheit glaubt an bessere Chancen am Arbeitsmarkt im Gegensatz zu ihren Eltern. Aber nur ein Viertel erwartet dadurch auch mehr Wohlstand. Und das finde ich schon bemerkenswert, dass sie nicht gleichzeitig auch mit einem Aufstieg rechnen. Und ich glaube, das braucht viele Debatten auch dazu. Vor allem, wie eben schon gesagt, mit jungen Menschen. Aber nicht nur mit uns, sondern das finde ich immer sehr toll, einen Generationendialog schaffen. Und was ich noch ganz spannend fand und vielleicht auch mein Schlussstatement, ich glaube, die Studie zeigt auch, dass wir junge Menschen das System ja nicht ablehnen, sondern wir zeigen, dass wir es mit weitertragen wollen, aber auch zu unseren Konditionen und auch wenn wir es mitverhandeln dürfen und vielleicht, eigentlich bin ich auch der Meinung, mitverhandeln müssen, dann ohne uns geht's nicht. Und das ist vielleicht die wichtigste Botschaft.
Das ist eine wundervolle Botschaft. Vielen, vielen Dank, Paul. Danke, Fabian. Danke, Frau Aprea, hier für den Einblick in die Studie. Ich freue mich jetzt sehr darauf, die auch mit meinem Podcastpartner Jendrik weiter zu besprechen und sage vielen Dank und bis bald.
Ja, danke für die Einladung, Anna.
Vielen Dank für die Einladung und für den tollen Austausch an alle.
Tschüss, bis bald.
Jendrik, du konntest ja beruflich bedingt leider nicht beim Interview dabei sein. Was denkst du denn über das, was du gerade gehört hast? Wo stimmst du zu? Wo wunderst du dich? Wo ist für dich noch irgendwas Neues dabei? Du hast dir die Studie ja auch mal genauer angeguckt.
Ja, vielen Dank erstmal für das Interview. Es war interessant zuzuhören. Und was ich so gedacht habe und was ich herausgehört habe, ist so dieses Thema Wirtschaft als Lebenswelt zu denken und nicht immer so abstrakt. Und wenn ich da an mich selber denke, dann habe ich Wirtschaft auch immer lange als so abstraktes Gebilde. Man weiß es nicht so richtig, man weiß nur, irgendwie ist es wichtig. Irgendwie ist es total politisch. Und Paul und Fabian betonen das ja auch im Interview mehrfach, dass junge Menschen eben bei Wirtschaft jetzt weniger an so ein BIP-Wachstum, Bruttoinlandsprodukt denken, sondern vor allem an Mietverträge, das erste Gehalt, Rentenvorsorge, so praktische Sachen, die man halt irgendwie im Alltag auch braucht als junger Mensch. Und das erlebe ich dann halt selbst auch. Und wenn man in die Studie guckt, dann wird das da ja auch untermauert. Persönliche Zufriedenheit ist hoch grundsätzlich, aber gesamtgesellschaftliche Themen bereiten dann doch eher die Sorge. Und da habe ich mich gefragt, ist dieser Optimismus, den junge Menschen da haben, eine Form von Selbstschutz, der irgendwie notwendig ist in der heutigen Zeit, oder ist das sogar schon Ausdruck von Resilienz?
Ja, ich würde da, glaube ich, noch mal was dazulegen, weil wir das auch aus anderen Jugendstudien ganz gut kennen. Diese Gegenüberstellung von die eigene Situation optimistischer einzuschätzen als die Zukunft der Gesamtgesellschaft oder das Vertrauen in Problemlösungskompetenzen der Gesamtgesellschaft. Aber wieder zu sagen, wenn ich mich nur genügend anstrenge, dann kriege ich das schon hin. Und das ist auch ein Einfallstor für eine neoliberale Erzählung, die eher noch mal auf das Individuum schaut und sagt, na ja, also ich bin ja meines Glückes Schmied. Ich habe ja in der Hand, wie mein Leben gestaltet ist. Und das kann auch vernachlässigen, dass es sich auch um strukturelle Ungerechtigkeiten handelt und dass wir als Gesellschaft sozusagen in einem Zusammenhang von Individuen stehen, in Wechselwirkungen. Und deshalb, also das eine ist so eine neoliberale Perspektive. Ich lese aber auch immer wieder so eine Zuschreibung von Erwachsenen, dass wenn junge Menschen sagen, ja, also ich schätze meine Zukunft ganz positiv ein, dass es sich irgendwie um Naivität handelt. Zu sagen, ja, ihr wisst ja noch gar nicht, was auf euch eigentlich zukommt.
Komm mal in mein Alter.
Komm mal in mich, zahl mal Steuern. Ja, ist ja auch eine Machtfrage. Da steckt Adultismus dahinter, aber das ist auch eine Machtfrage. Und das finde ich sehr interessant, dass es das an dieser Stelle nochmal bei Wirtschaftsthemen ganz besonders herausarbeitet, wenn man dann natürlich innerhalb der Studie sich auch anguckt, was für Unterschiede zwischen Milieus, zwischen Wahlverhalten, zwischen Geschlechtern gibt es auch, kommen wir da nochmal ein bisschen auf differenziertere Ergebnisse. Aber ich würde sagen, allein das, dass man sagen kann, das ist ein neoliberales Einfallstor, zeigt sich schon. Kindheit und Jugend sind eben auch Lebensphasen, die ganz stark von einer wirtschaftlichen Brille auch geprägt sind, die junge Menschen dann für sich selbst annehmen. Und es hat auch was mit TikTok zu tun. Also wenn ich digital erfahre oder sehe, dass zum Beispiel Content Creator oder sogenannte Influencerinnen durch Werbung, durch bestimmtes Verhalten diese Erzählung weiterführen. Schaut mal, was ich alles hingekriegt habe, wie ich mich angestrengt habe, um reich zu werden, um eine glückliche Beziehung zu führen, was weiß ich. Dann geht es ja auch um so individuelle Erfahrungen. Ich glaube, das hängt ganz eng miteinander zusammen.
Ja, voll. Und wenn dann auch noch Tipps gegeben werden, du willst auch ein Leben in Dubai führen, dann mach diese vier Schritte und du willst auch deine Wohnung in dem Hochhaus haben, ja. Du hast ja nach Überraschungen gefragt. Ich habe was, was mich nicht überrascht hat und was wir auch immer wieder hervorheben. 75% der jungen Menschen fühlen sich bei politischen Entscheidungen nicht ausreichend berücksichtigt. Eigentlich müsste man jetzt wieder so ein Didim einfügen an dieser Stelle. So, und ist nicht überraschend, aber ich finde es cool, dass Fabian und Paul nochmal von diesen Räumen sprechen, die sie sich wünschen, wo sie mitverhandeln können und wo eben Räume sind, wo sie über Wirtschaftspolitik reden können, die ja unmittelbar ihre Zukunft bestimmt. Also Wirtschaftspolitik ist Jugendpolitik, wird ja oft gesagt, dass das eben auch lebendig wird an der Stelle.
Und da frage ich mich eben, wo sind denn die Wirtschaftsunternehmen eigentlich, die Jugendbeteiligung machen? Da kommen jetzt die Gewerkschaften um die Ecke und sagen, ja, die Azubi-Vertretung oder ja, vielleicht über die Betriebsräte. Aber wir sehen das ja auch immer wieder, dass zum einen Azubi-Vertretungen jetzt auch nicht hochfrequentierte Beteiligungsmöglichkeiten in Betrieben sind und dass gerade so multinationale Konzerne, die eben auch an vielen Standorten unterwegs sind, wo geben die Möglichkeiten zum Beispiel, dass von innen mitgesprochen wird, aber eben auch, also ich kenne kein aktiennotiertes Unternehmen, das einen begleitenden Jugendbeirat hat, der aus ganz anderen Leuten besteht, um Einfluss zu nehmen oder zumindest mitzusprechen in den Angelegenheiten von einem Wirtschaftsunternehmen. Das wäre vielleicht mal eine Idee für Demokratieleben, was man da alles machen könnte.
Ja, das wäre spannend. Also wenn hier VertreterInnen von Wirtschaftsunternehmen zuhören, ihr könntet die Ersten sein womöglich, die so etwas haben und da Vorreiterinnen, Vorreiter werden. Voll gut. Ich fand spannend, dass 95%, geht der Studie hervor, das Leistungsprinzip befürworten und zugleich eine starke soziale Absicherung. Also spannend nicht in dem Sinne, dass es mich überrascht, aber es ist einfach mal spannend zu lesen. Also sie wollen was leisten, sie möchten auch sagen, wenn ich was leiste, dann möchte ich auch dafür sozusagen belohnt werden und dadurch was erreichen. Aber falls das nicht klappt, dann möchte ich aber auch eine Absicherung haben an der Stelle. So, und das gemeinsam gedacht, fand ich einen interessanten Gedanken.
Ja, und ich möchte ja gleich für mich selbst einen Disclaimer setzen. Es könnte sich jetzt adultistisch anhören, was ich sage. Also, Disclaimer. Ich weiß das. Zum einen glaube ich, dass es natürlich darum geht, zu überlegen, welchen Leistungsbegriff legen junge Menschen hier zugrunde. Also wir können uns lang darüber lustig machen, dass der Bundeskanzler einen Leistungsbegriff hat, der sehr stark auf sein Geschlecht, sein Alter und seine Hautfarbe und seine kulturelle Erfahrung im Sauerland zugeschnitten sind. Ich glaube trotzdem, dass es unterschiedliche Perspektiven auf Leistung gibt. Was es bedeutet, also bedeutet es besonders viel zu arbeiten, bedeutet das besonders effektiv zu arbeiten, was ist mit dieser berühmten Care-Arbeit oder Sorgearbeit, die da noch eine Rolle spielt. Und ich spreche unter 25-Jährigen nicht ab, dass sie das in dieser Differenziertheit betrachten können. Aber ich würde schon sagen, man muss sich nochmal genauer anschauen, um welche Art von Leistungsprinzip geht es eigentlich, auch aus der eigenen Situiertheit heraus. Denn im Young Economy Tracker sieht man auch, dass der Beirat, dieser Jugendbeirat, durchaus seine eigene gesellschaftliche Positioniertheit hinterfragt hat. Wie weiß sind wir eigentlich? Wie privilegiert sind wir eigentlich selbst? Sind die Stimmen jener hier eigentlich laut oder überhaupt vorhanden, für die Leistung nochmal was ganz anderes bedeutet, weil sie unter ganz anderen Umständen aufwachsen? Das fand ich sehr spannend. Deshalb der Disclaimer. Will das nicht sagen, dass sie das nicht wissen, aber es wurde zumindest sozusagen mitreflektiert. Und das Zweite, ich finde es natürlich auch, irgendwie fand ich es total schön. Ich habe das gelesen und dachte, ach cool, Leistungsprinzip, also junge Menschen wollen arbeiten, das ist ja mal eine gute Nachricht über diese Gen Z oder was auch immer. Und ja, und trotzdem wollen sie einen starken Sozialstaat, der sie auffängt, wenn irgendwas ist. Guckt man ein bisschen genauer in die Studie rein und legt die auch zusammen mit zum Beispiel der Allianz-Studie, die wir hier schon in der Folge besprochen haben, dann würde ich mal behaupten, dass da Unterschiede gemacht werden. Also es werden Unterschiede gemacht, für wen nachher der Sozialstaat da ist. Für die, die besonders viel geleistet haben und dann welche Leistung. Und allein nach WählerInnenschaften müsste man sich dann nochmal genauer anschauen, was bedeutet das für potenzielle AfD-WählerInnen. Lassen die diese Art von sozialer Absicherung dann auch für alle Menschen zukommen? Gibt es da Unterschiede? Und ich habe die These, dass es nachher Unterschiede macht, dass es in dieser Bewertung, für wen nachher dieses Sozialstaatsprinzip da sein soll und für wen und was Leistung ist, dass das wieder hervorbringt, dass verschiedene Kategorien von Menschen aufgemacht werden. Also weil sonst kann man sich, Jendrik, auch nicht erklären, warum junge Menschen auch zu Autoritarismus neigen.
Ja.
Und dann kann man sich auch nicht erklären, warum junge Menschen auch die AfD wählen, wenn sie doch sagen, Menschen mit Behinderung, Menschen mit einer Migrationserfahrung, Menschen mit psychischen Erkrankungen. Also die, genau, also für wen gelten dann eigentlich diese Rechte? Das finde ich richtig, richtig interessant. Im Prinzip freut es mich aber natürlich, weil man da auch sieht, da hat Deutschland auch nochmal eine besondere Errungenschaft als soziale Marktwirtschaft, würde ich sagen.
Toll. Mich hat auch gefreut, dass das Thema Europa da nochmal vorkam, also europäische Zusammenarbeit als Schlüssel für eine Problemlösung zu sehen. Und das ist ja auch ein jugendpolitisches Statement in Zeiten von zunehmendem Nationalismus, also für ein vereintes Europa.
Ja, und das ist ein bisschen witzig. Auch das sehen wir in vielen anderen Studien, der TUI-Studie, bei Allianz sieht man das auch. Ich würde auch sagen, dass für viele Kinder und Jugendliche Europa auf irgendeine Art total greifbar ist und auch total klar. Also einfach über Grenzen zu fahren, das ist eine Erfahrung, die, also eine Grenze zu überschreiten, ohne einen Schlagbaum zu sehen. Das würde ich schon sagen, dass ich kenne das noch aus meiner Kindheit. Und
ich nicht
wir
mehr.
Haben das, ja, und wir haben das dann irgendwie wieder erfahren während der Pandemie, was das bedeutet. Aber eigentlich ist Europa so eine grenzüberschreitende Erfahrung und so ein großer Möglichkeitsraum für Kinder und Jugendliche, dass mich das auch freut, dass sie auch sehen, es muss eine gemeinsame Lösung geben. Vor allen Dingen, wenn man sich das geopolitisch nochmal anschaut, die USA, China, Indien, ja, Russland, diese großen Player. Da guckt man natürlich allein dann schon auf Europa als Ganzes. Nichtsdestotrotz würde ich auch da nochmal gucken wollen. Also wir erleben ja trotzdem einen starken politischen Diskurs darüber, welches Land nachher welche Verantwortung übernimmt. Also gerade aktuell zum Beispiel im Bereich Aufrüstung. Also ich versuche immer so viele Studien wie möglich in meinem Kopf übereinander zu legen und irgendwann ist aber der Stapel auch voll, sich das nochmal genau anzuschauen, um was genau geht es denn dann in der Problemlösung und wie konkret wird es nachher. Aber ich würde sagen, das ist auch nochmal ein Schwung dafür, hallo liebe Bundesregierung, die internationale Jugendarbeit weiter zu stärken. Internationale Jugendarbeit ermöglicht genau das, was wir hier sehen und was wir wollen, eine gesamteuropäische Problemlösungskompetenz. Und das geht, würde ich sagen, nur, wenn man weiterhin in internationale Jugendarbeit investiert.
Und das Ganze am besten gemeinsam. Und gemeinsam ist ein Stichwort für das Thema Generationenkonflikt. Da hat Professor Aprea ja auch drüber gesprochen in eurem Interview und hat das beschrieben, dass die junge Generation die wirtschaftlichen Herausforderungen eher als eine gemeinsame Aufgabe beschreibt und sich eher für Generationengerechtigkeit einsetzt und nicht so in die Konfrontation mit älteren Generationen geht. Das ist ja oft, wird das ja gesagt, ne, dass den Älteren das zugeschrieben wird und ihr habt uns irgendwas kaputt gemacht und ähnliches. Das kommt da so nicht raus.
Ja, und auch da, also wie viele junge Menschen gehören nachher zu denen, die so ganz radikale Positionen vertreten.
Ja.
Das ist ja auch eine historische Kontinuität, dass man jungen Menschen Radikalität zuschreibt. Und wir wissen, dass das so nicht ist, dass es da so einen Mittebauch gibt sozusagen. Ich habe ja auch im Interview gefragt, wie denn Wirtschaftsbildung oder Finanzbildung aussehen kann. Und ich muss sagen, es ergibt sich bei mir vielleicht auch aus meiner eigenen Positioniertheit nachher immer ein bisschen ein Unbehagen, wenn ich was höre über Wirtschaftsbildung. Also nicht nur, weil ich an so Schulsettings denke, sondern weil ich mich schon frage, inwiefern kann Wirtschaftsbildung funktionieren, ohne eine bestimmte vorherrschende Erzählung von der Kapitalismus ist das Beste, was uns passieren kann, die weiterzutragen und weiter zu verfestigen. Also, weil es geht auch immer darum, wie kann man Modelle neu denken? Wie kann man eine soziale Marktwirtschaft neu denken? Und ich glaube oder ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass dadurch auch bestimmte Visionen gar nicht möglich werden. Also man muss schon sehr, es reicht halt nicht 45 Minuten in der Woche, so ein bisschen Wirtschaftskunde, das wird nicht reichen, sondern und auch nicht nur Finanzbildung übrigens auch als was Individuelles zu denken. Ich denke nämlich bei Finanzbildung manchmal so, jungen Menschen beibringen, wie sie irgendwie ihre Steuererklärung machen oder wie irgendwie Kontoführung funktioniert. Darum geht es mir nicht, sondern mir geht es insgesamt darum, wie schaffen wir es, nicht nur Jugendbeteiligung an wirtschaftspolitischen Themen, an allen Themen möglich zu machen, sondern wie schaffen wir es auch dort, Freiräume zumindest im Denken zu ermöglichen, zu sagen, wir müssen vielleicht nicht erst irgendwie warten, bis ein System zusammenbricht, um ein System gerecht neu aufzubauen. Denn das System auch in Deutschland lässt Ungerechtigkeiten zu. Das macht Ungerechtigkeiten möglich, auch das Wirtschaftssystem. Und ich will hier nicht, Achtung, keine Angst vor der roten Gefahr. Ich will hier nicht den Kommunismus herbeibeschwören. Das ist hier nicht mein Job. Aber ich würde schon gerne fragen, wie können junge Menschen einerseits Wirtschaftsbildung erfahren, aber wo sind die Räume, wo wir auch angstfrei darüber sprechen können, wie wir uns das eigentlich wünschen? Und dann, ich habe von meinem inneren Auge schon so Friedrich Merz stehen, der sagt, ja, aber das ist ja alles Quatsch, das ist ja alles gar nicht realistisch und überhaupt und die Wirtschaft. Und also wir sehen ja auch, dass junge Menschen anfangen, in Beteiligungssettings sich so selbst zu zensieren. Und ich finde, man muss auch die Frage stellen dürfen, was für ein Wirtschaftssystem kommt allen Menschen zugute? Das würde mich, für mich, Jendrik, zu einer guten Wirtschaftsbildung auf jeden Fall dazuhören, statt so hegemoniale Narrative immer und immer weiter zu verfestigen und zu sagen, ja, es gibt halt die, die arm sind und die, die reich sind. Das ist für mich persönlich nicht zufriedenstellend und das sehe ich auch aus dieser Studie heraus, ist für junge Leute auch nicht zufriedenstellend.
Das ist ja auch viel zu einfach, das mit der Antwort zu geben. Also, was mir das Interview nochmal gezeigt hat, und auch der Tracker ist, wir haben es mit einer Generation zu tun, die bereit ist, eben Verantwortung zu übernehmen, die auf wissenschaftliche Fakten setzt, auf europäische Zusammenarbeit und die eben dann eine Wirtschaft fordert, die eine Leistung betont oder belohnt, auch ohne die Solidarität aufzugeben. Und das stimmt mich eigentlich insgesamt auch sehr optimistisch. Und das Wort gemeinsam ist da vermutlich das Wichtigste schon an der Stelle. Also lasst uns das gemeinsam anpacken und wir wollen gehört werden.
Ja, und es ist natürlich auch wichtig, jetzt belastbare Zahlen zur wirtschaftspolitischen Einstellung junger Menschen zu haben. Also nochmal, Jugendstudien gibt es viele, wir lesen sie, wir nehmen sie zur Kenntnis. Aber ich muss trotzdem auch sagen, also so richtig neu sind für mich die Empfehlungen nicht. Also das, was wir da hören, mehr Jugendbeteiligung, junge Menschen sind vielfältig, die Jugend gibt es nicht. Das ist ja schon auch was, was wir nicht nur aus anderen Studien wissen, sondern aus allem, Jendrik, was wir jugendpolitisch machen. Also ich würde sagen, das sind so Leitsätze, mit denen wir sowieso schon operieren. Ja. Und darum sind die Empfehlungen auch nicht neu. Und ich frage mich auch da in einer Gesellschaft, die adultistisch strukturiert ist, warum müssen wir immer mehr Studien und immer wieder Studien anbringen, die genau zu diesen Ergebnissen kommen. Also wir kommen immer wieder zu dem Ergebnis, dass übrigens in dem Sektor sind auch junge Leute ganz normal und auch in dem Sektor haben sie auch irgendwie einen positiven Blick auf Zukunft. Also was denn nicht? Also ist dann so Rüstungspolitik ist Jugendpolitik? Also das ist jetzt sehr zugespitzt, aber ich frag mich schon, welche Jugendstudien werden wir noch alle sehen zu Dingen, die wir alle schon wissen? Und welche Effekte haben diese Studien nachher? Das ist ja auch was mich persönlich sehr, sehr viel beschäftigt. Wo fließen nachher diese Ergebnisse ein? Darum habe ich die drei auch gefragt, ne? Also was soll Politik damit machen? Die Frage ist, was macht Politik damit? Klar. Mhm. Aber was kommt denn da Neues bei rum? Und trotzdem zu fragen, warum entscheidet Politik, warum entscheiden politisch Verantwortliche trotzdem ganz häufig genau gegen diese Empfehlung, gegen diese Entscheidung? Wie viele Studien braucht es noch? Und ich will diese Frage gar nicht beantworten, weil es könnte sie alle verunsichern.
Wir hatten ja auch schon eine Folge zum Thema, glaube ich, es gibt keinen Erkenntnisgewinn oder ähnliches, ne?
Ganz genau.
Ja, genau, darum ging es dann, ja. Wer uns schon öfter gehört hat, der, die weiß, dass wir manchmal so einen jugendpolitischen Ticker einbauen. Und genau jetzt ist es wieder soweit. Wir haben ein paar kleine Snacks, will ich es mal nennen, für euch. Und wir beginnen mit einem Save the Date, dem Bundeskongress Kinder- und Jugendarbeit. Yay, 2024 hat der stattgefunden, das letzte Mal im September. Gibt es alle 3 Jahre. Das war damals der 4. Bundeskongress in Potsdam. Wir beide waren auch live dabei. Großer Spaß, großes Treffen mit vielen richtig coolen und engagierten Leuten. Und wir freuen uns heute, euch das Datum für den 5. Bundeskongress verkünden zu dürfen. Also save the date in den Kalender eintragen. Vom 7. bis 9. September 2027 sehen wir uns hoffentlich alle wieder. Und zwar in Hannover. Hannover ist der Ort für den 5. Bundeskongress. VeranstalterInnen vom Kongress sind der Forschungsverbund DJI mit der TU Dortmund, die Landesarbeitsgemeinschaft Offene Kinder- und Jugendarbeit Niedersachsen und die Landeshauptstadt Hannover gemeinsam mit der Hochschule Hannover. Und im Herbst in diesem Jahr geht es schon so ein bisschen los. Der Call for Participation startet. Wenn man also eigene Beiträge für das Kongressprogramm oder einen Infostand und so weiter beitragen möchte, es gibt einen Markt der Möglichkeiten, wo man dabei sein kann. Wir empfehlen an dieser Stelle das Abonnement des Newsletters, dass ihr da immer auf dem Laufenden bleibt. Den Link packen wir euch natürlich wie gewohnt in die Shownotes und vielleicht werden auch wir mit Berufsjugendlich was zum Programm beitragen.
Stay tuned. Ich erlaube mir hier einen kleinen persönlichen Zwischenruf. Ich habe seit unserer letzten Folge, in der wir über das Arbeitsprogramm des BMBF-SFJ gesprochen haben, von mehreren Menschen aus Jugendverbänden gehört, dass sie sich sorgen, dass im Zuge der SGB-8-Reform auch Paragraph 11 und 12 angefasst werden könnten, in denen der Status der Jugendarbeit und der Jugendverbandsarbeit geregelt ist. Ihr erinnert euch, SGB-8-Ultras und so. Und mich überraschen diese Aussagen, ehrlich gesagt, denn die SGB-8-Reform bezieht sich primär auf die sogenannte inklusive Lösung, also die Integration von Leistungen aus dem SGB-9 ins SGB-8, damit Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung künftig unter dem Dach der Kinder- und Jugendhilfe Unterstützung erhalten und nicht wie bisher in so getrennten Rechtskreisen, wo man so getan hat, da gibt es die behinderten Jugendlichen, da gibt es die nicht behinderten Jugendlichen und für die einen gilt was und für die anderen nicht. Das ist mit der inklusiven Lösung bislang gemeint. Und ja, es geht bei dieser Reform auch um Kinder- und Jugendschutz, es geht um Prävention. Und ich habe meine Ohren ja wirklich, also ich versuche die ja sehr, sehr offen zu halten. Aber ich habe noch an keiner einzigen Stelle ernsthaft gehört, dass jemand an diese beiden Jugendarbeitsparagraphen ran möchte. Also es gibt auch aus meiner Sicht keinen logischen Grund dafür. Also Logik ist natürlich in der Politik eine relative Angelegenheit. Und trotzdem, ne, geht es ja auch um eine Strategie dahinter. Der Aufwand, Paragraph 11 und 12 so zu verändern, dass da so eine Förderverpflichtung zum Beispiel rausfällt, das wäre ein immenser Aufwand für ein sehr geringes, sehr, sehr geringes Outcome. Denn allein fördertechnisch macht Jugendarbeit einen kleinen Teil aus gegenüber Kita, Ganztag und vielen anderen Punkten. Und insofern, naja, also keine Kommune bindet sich freiwillig ans Bein, Stress mit Jugendverbänden oder mit der Jugendarbeit an dieser Stelle zu bekommen für ein Outcome. Also das lohnt sich nachher kaum. Das sind Peanuts im Vergleich zu dem, was gerade für andere Bereiche eingesetzt werden muss. Und ganz optimistisch gesprochen, Kommunen brauchen gerade die freien Träger, uns freie Träger in den Jugendverbänden, die Jugendarbeit für die Bewältigung des Rechtsanspruchs in der auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule. Das wäre ja also völlig kontraproduktiv, diese Szene jetzt gegen sich aufzubringen. Da gehört auch der organisierte Sport dazu. Na, also auch der organisierte Sport fällt unter Paragraph 11 und 12. Und ohne die geht schon sehr, sehr viel nicht, aber auch ohne die anderen Verbände. Also da jetzt reinzugehen, das wäre äußerst kontraproduktiv. Da gibt es viele andere Pferdefüße, aber das ist nicht, da geht man jetzt nicht ran, würde ich sagen. Und das klingt jetzt gemein. Liebe FreundInnen aus der Jugendverbandsarbeit, nur weil Jugendverbände manchmal nerven beziehungsweise auf ihre Rechte aufmerksam machen und mit dem Wiesner-Kommentar zum SGB-8 winken, geht niemand in der Politik mit halbwegs funktionierendem Verstand, also auf Bundesebene, genau deshalb, weil ihr nervt, an die Rechtsgrundlage ran. Also ich erlaube mir hier nochmal den Hinweis, dass es keine Änderung im SGB-8 braucht, um Jugendverbände und Jugendringe vor Ort, weil darum geht's ja, ne? Wir reden ja von der Durchwirkung des SGB-8 über die Länderausführungsgesetze auf die kommunale Ebene. Also es braucht dafür nicht eine Streichung von Paragraph 11 oder 12 oder eine signifikante Veränderung, um Jugendarbeit vor Ort zu sprechen. Denn Jugendverbände, liebe FreundInnen, tut sich gerade selbst genug schwer damit, überhaupt Interessenvertretung in der Kommune, zum Beispiel im Jugendhilfeausschuss, aufrechtzuerhalten oder überhaupt wahrzunehmen. Es ist nicht so, dass sich überall in der Fläche Jugendverbände und Jugendringe gegenseitig auf die Füße treten, wer als erstes jetzt kommunale Interessenvertretung machen darf. Deshalb ja, die Zeiten sind ernst. Und an vielen Stellen, also Jugendsozialarbeit, ne, Paragraph 13 SGB-8, da habe ich auch viel mehr Bauchweh, was sozusagen die Umsetzung von Förderverpflichtungen angeht. Aber also Selbstüberschätzung als Jugendverbandsarbeit oder Panik, das hilft an dieser Stelle überhaupt nicht. Schon gar nicht auf Bundes- und auf Landesebene. Ich wäre eher mal panisch, irgendwie, wie wir auf kommunaler Ebene das weiter umsetzen können. Und deshalb besser wäre es, durchatmen, nach Karneval sich noch mal ein bisschen sammeln und endlich mal in die kommunale Jugendpolitik zu investieren.
Wenn man im Moment den Fernseher anmacht oder durch die sozialen Medien scrollt oder generell mal Nachrichten schaut über irgendeinen Kanal, dann kommt man an einem Thema nicht vorbei, die Olympischen Winterspiele. Und das ist auch schon der Übergang zu unserem nächsten Thema, nämlich deutsche Bewerbung und Jugendbeteiligung für Olympische Spiele. Anna, bist du eigentlich Fan von Olympia? Guckst du das?
Ja und nein. Ich war 2024 bei den Olympischen Spielen in Paris. Es war super. Es war wirklich super. Ich schaue, wenn kein Parlamentsfernsehen läuft und ich nicht im Kino sitze, auf meinem Second Screen gerade die Olympischen Winterspiele in Mailand beziehungsweise Cortina d'Ampezzo. Und ich bin großer Fan der immer besser werdenden Berichterstattung über die Paralympics. Die waren ja bis 2012 in London zu den Sommerspielen ja auch eher so im Hintergrund. Da bewegt sich super viel. Und trotzdem, ich weiß nicht, wie gut ich Großveranstaltungen dieser Art wirklich finde als Hauptstädterin. Und trotzdem, uns beide, Jendrik, würde das Thema ja eventuell in Zukunft direkt betreffen.
Das ist richtig. Dazu gleich noch mehr. Einmal die Fakten. In Deutschland bewerben sich gerade mehrere Städte bzw. Regionen um die Ausrichtung der Olympischen und Paralympischen Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044. Also noch lange hin. München, Hamburg, Berlin und Rhein-Ruhr in Nordrhein-Westfalen sind gerade dabei. Und dafür fanden zum Beispiel in Hamburg und München Referenden statt, um die Zustimmung der Bevölkerung einzuholen. Berlin verzichtet auf so eine Befragung.
Ja, wen wundert's? Wen interessiert die Berliner Regierung schon, was ihre Bevölkerung sagt? Sorry.
Ja, und in NRW findet dieser BürgerInnenentscheid am 19. April statt. Und unter diesen deutschen Bewerbungen wird dann Ende September die beste Bewerbung ausgewählt, die dann wiederum in den Wettbewerb mit anderen Ländern und Städten, zum Beispiel Katar, Indien oder Chile, eintritt. Das heißt, es ist noch gar nichts entschieden, aber die Bewerbung um die Bewerbung, muss man ja auch mal verstehen, schlägt schon ganz schön hohe Wellen. Denn die Deutschen sind am Ende nur mittelmäßig davon überzeugt, dass die Spiele in Deutschland überhaupt eine gute Idee sind. Warum? Klimaschutz, die hohen Investitionen, schlechte Infrastruktur. Viele haben auch Sorge vor dem Verkehrskollaps in Metropolregionen. Kann ich in Essen natürlich gar nicht relaten.
Ja. Das ewige Thema in NRW über Autobahnen und über den öffentlichen Nahverkehr zu sprechen. Ja. Wenn man persönlich relaten will mit jemandem aus NRW, spricht man, also früher sprach man über die Lüdenscheider Brücke, jetzt spricht man über irgendwelche Bahnen, die nicht fahren. Ich kann es auch gut nachvollziehen. Und ich finde, man muss das auch ernst nehmen. Ich sehe aber auch die Chancen, die zwei solche Events, wir reden ja immer von den Olympischen und den Paralympischen Spielen. Zwei so Events können auch Chancen mit sich bringen. Wichtig finde ich aber auch, dass hier Kinder- und Jugendbeteiligung nicht zu kurz kommt, denn 2036, 2040, 2044, das betrifft Kinder und Jugendliche viel, viel mehr als diejenigen, die jetzt erwachsen oder schon richtig alt sind. Sorry, also ist so demografisch. An allen potenziellen Austragungsorten in Deutschland fanden oder finden im Vorfeld irgendwelche Formate, das ist ja ein breit gefasster Begriff, von Jugendbeteiligung statt, aber eben meistens eher klein oder nur unter denjenigen, die sich sowieso schon im organisierten Sport engagieren. Für die Bewerbung für Rhein-Ruhr, also NRW, da wählt jetzt die Sportjugend NRW einen etwas anderen Weg.
Genau, die Sportjugend NRW hat nämlich ein relativ umfangreiches Konzept vorgelegt, wie sie ab jetzt und dann bis zu einer möglichen Austragung der Spiele Kinder und Jugendliche an der nachhaltigen Gestaltung beteiligen will. Und zwar alle Kinder und Jugendlichen, du hast es gerade gesagt, nicht nur die aus der eigenen Bubble. Und dazu sollen im Vorfeld des Bürgerentscheids alle Jugendringe, Jugendverbände, Jugendselbstvertretungen und so weiter aus den Städten eingeladen werden, an denen dann potenziell Wettbewerbe stattfinden können, um eben gemeinsam über diese Herausforderung eine Bewerbung zu beraten.
Ja, Jendrik, das würde dich ja dann irgendwie auch betreffen, oder?
Ja, ich habe das natürlich auch mitbekommen, dass das im Rennen ist über Social Media, und auch in Essen werden hier witzige Memes schon bei Instagram gepostet, wo dann überall die Disziplinen stattfinden würden. Die Leute von Essen, diese zum Beispiel 50 Meter Freistil in der Ruhr, Becherweitwurf im Stadion, Fechten am Viehhofer Platz. Die Leute, die Essen kennen, können da jetzt andocken. Also es ist schon ein großes Thema, gerade im privaten Raum, würde ich sagen. Wir hatten ja im letzten Sommer 25 auch schon die internationalen Hochschulspiele hier. Das war so ein bisschen in Anführungszeichen Olympialuft, weil da auch ganz viel internationales Publikum hier war und Sportarten dabei sind. Jungpolitisch in der eigenen Arbeit spielt es gerade noch gar keine Rolle. Das Thema ist mir eigentlich bisher noch gar nicht begegnet dabei. Das wird dann bestimmt kommen in den nächsten Wochen. Aber ich finde diese Ansätze der Beteiligung gut, dass es eben nicht nur Kinder und Jugendliche aus dem Sport sind, sondern dass es breit geöffnet wird, weil es ja am Ende auch alle betrifft. Und ich will unbedingt darauf drängen, dass dann die langfristigen Auswirkungen, die es ja eben hat, Infrastruktur und Klima, im Sinne und mit der Jugend gestaltet werden.
Also halten wir fest, Beteiligung finden wir natürlich total super, ganz unabhängig davon, was wir von der Bewerbung um die Bewerbung der Austragung halten. Und Ende September wissen wir dann ein bisschen mehr und als Berlinerin sage ich, NRW, ihr könnt die Spiele gern haben. Nehmt sie ruhig, wenn wir schon nicht beteiligt werden, finde ich, dann müssen sie auch nicht hierher gehen.
Wir biegen ein in die Schlusskurve und da steht wie in jeder Folge die Frage, Anna, was liegt denn in den nächsten 14 Tagen bei dir an?
Ich habe es vorhin schon gesagt, Berlinale, 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 Filme gucken, Filme gucken, Filme gucken. Während ihr noch ein bisschen Karneval feiert, nutze ich das sozusagen für mein Entertainment und mache da ein bisschen Filmurlaub innerlich. Und dann stehen noch so Termine an, auf die ich mich sehr freue. Ich darf wieder über das Thema Mädchenbeteiligung sprechen bei einem digitalen Workshop der LAG Mädchenpolitik Baden-Württemberg. Und ich moderiere da was Internationales. Wir haben vorhin über internationale Jugendarbeit gesprochen. Ich freue mich sehr, dass ich eine zweitägige Veranstaltung der Bundesarbeitsgemeinschaft Offene Kinder- und Jugendarbeit mit Partnerinnen aus fast einem Dutzend europäischer Länder moderieren darf. Ich glaube, das wird auch sehr, sehr cool, wenn ich mal so in meinem Kopf alle Sprachen einmal durchsortiert habe. Ich spreche natürlich kein Dutzend Sprachen, aber da freue ich mich schon drauf, auch wieder international ein bisschen was machen zu dürfen. Was steht bei dir an, Jendrik?
Ja, ich werde tatsächlich, ich glaube, das habe ich jetzt in 3 Jahren in jeder Folge erzählt, ein bisschen Rosenmontag in Essen machen. Bin gar kein Karnevalsfan, aber am Montag geht es dann doch auf den Umzug. Ich werde mich verkleiden als Ruhrpott-Assi. Manche Leute würden jetzt sagen, da musst du dich ja gar nicht verkleiden, ihr seht ja alle so aus. Ja, nee.
Vorurteile,
da gibt es schon was, aber es gibt auch Krümelmonster-Kostüme und so weiter. Wir sind da mit einer Gruppe, das wird ganz spannend. Ich habe gar nicht das eine jugendpolitische Highlight. Irgendwie ist es ganz viel Vorstandsarbeit, ganz viel kleinere Treffen, Absprachen, Vorbereitungen. Teile davon werde ich wieder von Borkum aus machen. Das ist ganz schön. Und alle 2 Folgen ist ja auch immer die Open Stage Woche, also 2-mal auf der Bühne und Kunst und Kultur machen. Darauf freue ich mich natürlich auch.
Ich will hier noch mal kurz an etwas erinnern, was wir in der Schlusskurve in der letzten Folge gesagt haben. Da haben wir nämlich eine Nachricht von Patricia vorgestellt. Patricia hat uns geschrieben und gefragt, geht nur mir das so oder haben vielleicht auch andere das Gefühl, dass wir in der Jugendarbeit es nicht mehr so gut schaffen, junge Menschen für das zu begeistern, was wir tun, beziehungsweise planen wir vielleicht auch an den Bedarfen junger Menschen vorbei, vielleicht auch aus so einer Tradition oder einer Organisationslogik heraus. Meldet euch doch gerne, wenn ihr dazu einen Take habt, wenn ihr dazu eine Perspektive habt, schreibt uns auf Instagram, schreibt uns eine Mail, tickert uns an und gebt uns Einblicke in das, was ihr dazu denkt. Macht Jugendarbeit eigentlich noch das, was junge Leute so brauchen und wollen? Wir wissen es nicht. Wir haben da vielleicht eine Idee und würden das gerne in einer der kommenden Folgen auf jeden Fall aufgreifen. Apropos kommende Folge. Die nächste Folge erscheint am 2. März 2026, also dann in 2 Wochen. Wir sagen danke fürs Zuhören. Gebt uns gerne Bewertungen, gebt uns 5 Sterne auf der Plattform eurer Wahl. Meldet euch bei uns. Kommt gerne auch in unsere WhatsApp-Community berufsjugendlich. Also da können wir immer noch ein paar mehr Menschen gebrauchen, weil wer in unserer Community ist, der weiß immer vorher, worum es eigentlich in der neuen Folge geht und bekommt auch zwischen den Folgen heißen Gossip aus der Jugendpolitik. Insofern, den Link findet ihr auch in den Shownotes. Ich sage tschüss, auf bald, passt gut auf euch auf und wir hören voneinander. Bis dann.
Hello.
Berufsjugendlich ist ein Podcast für alle, die jugendpolitisch aktiv sind, mit jungen Menschen arbeiten oder sich für die Interessen junger Menschen einsetzen.
Produktion, Redaktion und Moderation Anna Grebe und Jendrik Peters. Berufsjugendlich ist eine unabhängige Eigenproduktion und wir freuen uns über eure Abos und Bewertungen auf Spotify, Apple, Podigee, Deezer und überall dort, wo es Podcasts gibt. Alle 14 Tage gibt es eine neue Folge.
Ihr findet uns auf Instagram unter @medien.politik.partizipation und @erjendrik.